Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de. Wir machen das schon ein bisschen länger hier mit den Talks zur Motorrad-WM mit MotoGP, Moto2 und Moto3. Aber jetzt gibt es eine eigene Serie, die ihr auch in iTunes abonnieren könnt, wenn ihr an den anderen Sportarten im Sportplatz nicht so ganz interessiert seid und nur auf die MotoGP schauen wollt, dann habt ihr jetzt mit Schräglage den Podcast, der immer dann neu ist, wenn die Rennen gelaufen sind, wenn das Rennwochenende gelaufen sind. Mein Name ist Andreas Thies und mit mir dabei immer dann auch die beiden Kollegen vom Kooperationspartner, von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Gerald Dirnbeck. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Und auf der anderen Seite Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Servus zusammen.
Gerald, wir müssen über das Rennen, über das MotoGP-Rennen am Wochenende sprechen. Bevor wir in die Einzelanalyse gehen, auf einer Notenskala von 1 bis 6, was würdest du dem Rennen in der MotoGP für eine Note geben am Wochenende?
Also es war definitiv ein Hammer-Hammer-Rennen. Ja. Bestnote 1, glaube ich. Ja. Wir haben die Top 15 so eng beisammen gehabt wie, glaube ich, noch nie zuvor. Hundertstel Entscheidung an der Spitze. Es war spannend bis zur letzten Kurve. Und genau mit so einem Spektakel in die neue Saison zu starten, ist natürlich echt großartig für alle Zuschauer, alle Fans. Und ich glaube, da können wir uns auf eine wirklich tolle Saison noch freuen.
Gerald hat es gerade gesagt, Ruben, 15 Fahrer innerhalb von wenigen Sekunden. Es war ein Nachtrennen, es ist eine 1 Kilometer lange Zielgerade. Richtig viel falsch gemacht hat die MotoGP am Wochenende nicht.
Nee, definitiv nicht. Tatsächlich, das Rennen, so wie es verlaufen ist, war von seinem Gang her tatsächlich ein bisschen erwartbar. Ich habe mir auch vor dem Rennen schon gedacht, es wird eine relativ enge Kiste bis zum Schluss, ganz einfach vor dem Hintergrund, weil wir an dem ganzen Wochenende zuvor relativ viele Stürze gesehen haben. Und das führt dann meistens eben dazu, dass die Fahrer sich im Rennen am Anfang ein bisschen zurückhalten. Wir haben das auch gesehen an den Rundenzeiten an der Spitze. Die waren Anfang des Rennens wirklich extrem in Anführungszeichen langsam. Also die sind natürlich jetzt nicht rumgerollt, die waren trotzdem mit Geschwindigkeiten da unterwegs, du hast es angesprochen, die lange Zielgerade von ungefähr 350 km/h. Aber sie waren eben nicht am absoluten Limit, was natürlich sehr, sehr gut für uns Zuschauer war, weil das hat dazu geführt, dass eben das Feld bis zum Schluss sehr, sehr eng zusammengeblieben ist. Ja, und dann ist es am Ende so ein bisschen ja auf das rausgelaufen, was wir ja auch in der Vorschau hier schon prognostiziert haben, nämlich dass es dann tatsächlich wieder auf diesen Zweikampf rausläuft zwischen Dovizioso und Marquez.
Dovizioso und Marquez werden wahrscheinlich einen Zweikampf haben und wir haben vorher in unserer Vorschau hatten wir darüber gesprochen, dass Andrea Dovizioso dieses Rennen wohl gewinnen muss. Erstens, weil er sich hier in richtig guter Form zeigt. Zweitens, weil wir noch nicht so richtig über den Gesundheitszustand, den Fitnesszustand von Marc Marquez Bescheid wussten. Und drittens, weil die Strecke einfach Andrea Dovizioso liegt. Jetzt war es eine sehr, sehr knappe Angelegenheit am Ende. Dovizioso hat mit 23.000stel vor Marc Marquez gewonnen, dieses Rennen. Gerald, wie überrascht warst du, dass dieses Rennen so knapp ausgefallen ist?
Also wir haben ja schon in der Vorschau gesagt, dass mit Marquez immer zu rechnen sein muss. Ja, und er wird immer da sein. Und das hat er einmal mehr unter Beweis gestellt. Wie Ruben jetzt gesagt hat, es war doch etwas unter Anführungszeichen langsames Rennen. Also Dovizioso hat das Tempo an der Spitze kontrolliert. Marquez hat sich da eigentlich dahinter angehängt und einfach gewartet, dass er am Ende dann noch dran ist und eine Chance hat. Ich hätte mir vielleicht schon gedacht, dass in den letzten 5 Runden oder so Dovizioso vielleicht doch etwas mehr Gas gibt und Marquez sich dranhängt und die vielleicht sich noch deutlicher absetzen können und diese Spitzengruppe etwas mehr auseinandergezogen wird. Das ist aber nicht passiert. Also es war eben bis zum Schluss spannend. Und ja, klar, wie wir auch schon in der Vorschau gemeint haben, für Dovizioso ist es jetzt wichtig, Rennen zu gewinnen, wo die Ducati einfach stark ist, wo Marquez vielleicht noch nicht zu 100% körperlich fit ist und die Honda vielleicht auch noch nicht vom Setup her ganz perfekt ist, ja, weil auch bei dem Rennen hat Marquez gesagt, die langsame Pace von Dovizioso hat ihm auch geholfen, weil selbst der härteste Vorderreifen für ihn noch zu weich war und er ist da fast wie auf hohen Eiern nur mit dem Hinterreifen gefahren und konnte nicht richtig pushen. Also da ist die Honda noch nicht so optimal beim Setup auch ausgereift, ja, wie auch Crutchlow immer wieder betont hat übers Wochenende. Und deswegen war es eben auch wichtig, dass Dovizioso gewinnt, ja, für ihn und für seine WM-Ambitionen, ja.
Ja, die WM-Ambitionen von Andrea Dovizioso sind nach wie vor am Leben. Das wäre anders vielleicht schon gewesen, hätte Marc Marquez dieses Rennen gewonnen. In der letzten Saison hatten wir ganz häufig Rennen, wo Marc Marquez auf dem dritten Platz, auf dem zweiten Platz eine lange Zeit hinterherfuhr, irgendwann dann 5 oder 6 Runden vor Schluss überholt hat und dann klar gewonnen hat. Das hatten wir in diesem Fall noch nicht. Ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass Marc Marquez vielleicht sogar schon schneller ist, weil er mich in den ersten 10, 12 Runden überrascht hat. Ruben, es war aber trotzdem dann tatsächlich ein Kampf auf Augenhöhe und Dovizioso hat in den letzten Runden, wo es wirklich spektakulär zuging und wo die Führung immer mal wieder wechselte, konnte er dagegen halten. War das der Ducati geschuldet? War das dem fehlenden Setup jetzt beziehungsweise der fehlenden Abstimmung zu 100% der Honda geschuldet oder lag das wirklich dann an der Strecke, die Ducati sehr entgegenkommt?
Ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Also wir haben ja vorher darüber gesprochen, Katar ist einfach eine Ducati-Strecke, das war schon immer so, das ist auch weiterhin so. Ich glaube, ganz viel hat aber auch wirklich damit zu tun, dass Andrea Dovizioso mittlerweile auch fahrerisch wirklich zu den absoluten Top-Piloten in der MotoGP gehört. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass er schnell fahren kann, sondern auch dieses ganze, ja, im Englischen sagt man Renncraft, also oder Racecraft, also quasi dieses taktische Spielchen auch, was die Rennen angeht. Das hat er mittlerweile auch sehr gut drauf. Gerald hat es ja auch schon gesagt, der hat im Prinzip nie wirklich versucht, da vorne wegzufahren, weil er, glaube ich, in seinem Kopf sich tatsächlich dieses Rennen auch genauso ausgemalt hat, wie es am Ende gekommen ist. Es war ja am Ende dann in der letzten Runde im Prinzip ein Abziehbild von 2018, wieder der gleiche Zweikampf, wieder mit dem besseren Ende dann tatsächlich auch für Dovizioso. Und ich glaube einfach, der hat ganz genau gewusst oder hat sich das ganz genau ausgerechnet, wie dieses Rennen auch bis zur letzten Kurve verlaufen wird. Er wusste ganz genau, dass Marquez diesen letzten Angriff in der letzten Kurve setzen wird und dementsprechend wusste er natürlich auch, wie er sich da zu verteidigen hat. Insofern würde ich sagen, sicherlich hat er die Stärken der Ducati sehr, sehr gut ausgenutzt auf dieser Strecke, aber der Sieg geht trotzdem zu einem Großteil auch auf das Konto vom Fahrer Andrea Dovizioso.
Wie nah waren wir am Ausfall in den letzten 4, 5 Kurven dort? Weil es ging da ja wirklich nochmal hin und her.
Ich glaube gar nicht so nah. Also die beiden sind ja so oft gegeneinander schon gefahren und es ist fast nie was passiert. Also die wissen wirklich, wie man das Ding kontrollieren kann da vorne an der Spitze, wie man fair gegeneinander fährt. Und auch da wieder eben dieser Punkt, beide wissen eben auch, wie man es nicht übertreibt. Also die wissen ganz genau, wo ihr Limit ist, die wissen, was sie riskieren können. Das sah natürlich spektakulär aus, klar, aber ich glaube wirklich, Dovizioso hatte das relativ gut im Griff und auch Marquez weiß, der ist ja auch mittlerweile gereift in seinem Charakter und der weiß mittlerweile auch, dass er sich nicht leisten kann, gleich beim ersten Rennen der Saison auszufallen und dann 25 Punkte auf Dovizioso zu verlieren. Insofern glaube ich wirklich, bei allem Spektakel, das die beiden geboten haben, war das immer noch ein Stück weit kontrolliert, weil eben beide ganz genau wussten, ja, wie wichtig dieses erste Rennen ist.
Jetzt hat Andrea Dovizioso das Rennen gewonnen und konnte sich gar nicht so richtig lange darüber freuen, beziehungsweise er freut sich wahrscheinlich immer noch, aber es gibt einen Protest von 4 Teams gegen die Ducati. Ich hatte früher am Fahrrad so etwas wie einen Schmutzfänger, um dann, wenn ich durch Nasse fuhr, dass die Hosen nicht dreckig wurden. So ein bisschen sieht das Teil aus, was bei Ducati am Hinterrad hängt, wie ein Schmutzfänger. Gerald, was ist das und warum gibt es einen Protest von 4 Teams im Moment gegen Ducati?
Ja, also es ist eine Auslegung der Regeln eigentlich, ja, und es gab davor eine Direktive, die unterschiedlich interpretiert wurde. Aber man müsste da ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben vergangenes Jahr in Valencia beim Regenrennen gesehen, dass Yamaha so ein ähnliches Teil vor dem Hinterreifen montiert hat, um das Regenwasser abzuweisen, damit nicht zu viel Wasser auf den Hinterreifen kommt und man damit mehr Grip hat. Und man hat sich dann damals darauf geeinigt unter den 4 Herstellern, also unter allen Herstellern, dass das eigentlich eine gute Idee ist und dass Sicherheit förderlich ist. Und damit ist das erlaubt, ja. Und danach hat eben Ducati hier weiter entwickelt und eben so ein Teil eben vorgestellt bei den Testfahrten in Katar. Und es gab dann eine Anweisung an die Teams, die ist nicht öffentlich, also das wissen wir nur, dass es von den Teams etwas gab. Und Ducati ist da der Meinung, dass man vom Reglement her gedeckt ist, dass man das auch im Trockenen verwenden darf und die Konkurrenz sieht das eben anders. Ja? Ducati hat gesagt, sie wollen damit den Reifen kühlen, ja, was vor allem bei Petrucci ein Thema war im vergangenen Jahr, dass er immer den Hinterreifen oft überhitzt hat und deswegen eben Probleme hatte in den Rennen. Und man ihm damit helfen möchte, weil er eben ein großer und schwerer Fahrer ist. Und dann hat man das jetzt aber auch bei Andrea Dovizioso montiert und ist damit gefahren. Und der ist ihm leicht und damit ist die Vermutung einfach der Konkurrenz da, dass es jetzt nicht nur zum Reifenkühlen ist, sondern dass das einfach auch aerodynamisch Performance-Gewinn ist. Ja, und damit sind sie eben nicht einverstanden. Und soweit ich verstanden habe von den anderen Teams, die protestiert haben, also Yamaha hat nicht protestiert, weil sie eben dieses Regen Windweiser da erfunden haben quasi. Die anderen Teams geht es eher nicht darum, jetzt gegen Ducati jetzt speziell vorzugehen, sondern sie wollen eine Klarstellung haben, wie weit geht man mit der Aerodynamik, weil sie meinen, dass irgendwann muss einfach mal Schluss sein mit dieser Aerodynamikentwicklung, ja, weil es einfach viel Geld kostet, du brauchst viel Manpower, du musst in Windkanäle gehen, du musst eigene CFD Simulationen machen. Auf jeder Strecke ist das wieder ein bisschen anders. Also ein sehr komplexes Thema, ein sehr teures Thema. Und wie viel Zugewinn bringt das eigentlich für den Fan? Ja, ich würde jetzt ziemlich sicher behaupten, dass Dovizioso auch ohne diese Teile dieses Rennen gewonnen hat. Ja, also das wird jetzt nicht den Unterschied ausgemacht haben, ja, ob er jetzt Erster ist oder Vierter, Fünfter. Und eben die anderen Teams wollen eben eine Klarstellung, wie weit eben dieses aerodynamische Wettrüsten noch irgendwie weit gehen kann. Ja, sie haben Protest eingelegt, die Rennleitung hat den Protest abgewiesen, dagegen haben die Teams jetzt wieder protestiert und damit geht das jetzt ans FIM-Berufungsgericht und das kann jetzt eine Zeit lang dauern. Also ich weiß jetzt kein genaues Datum, wann dieses Berufungsgericht tagen wird und sich dieses Thema ansehen wird. Bis dahin ist das Rennergebnis provisorisch, also es kann in alle Richtungen gehen. Ja, also müssen wir abwarten, wie sich die Situation da weiterentwickelt.
Der Suzuki-Manager Brivio hat gesagt, sie haben Ducati vorher gewarnt, sollten sie das Element anbringen für das Rennen, dann würden sie Protest einlegen. Jetzt hat Ducati das gemacht und hat gesagt, ja, wir denken, dass das richtig ist, beziehungsweise, dass das von den Regeln gedeckt ist. Ruben, ist das vielleicht ein bisschen leichtsinnig dann auch gewesen von Ducati, dann jetzt darauf zu beharren, dieses Element, dieses Teil dann anzubringen und eventuell dann ja sogar die Punkte entzogen zu bekommen, sollte die FIM dann sagen, das Teil ist nicht legal?
Also sie scheinen sich in der Tat relativ sicher zu sein, weil wenn sie einen leichten Zweifel gehabt hätten, dass es möglicherweise doch nicht mit den Regeln übereinstimmt, dann bin ich ganz bei dir, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht benutzt, weil das Risiko einfach zu groß gewesen wäre. Wie Gerald ja gesagt hat, sie hätten auf der Strecke ohnehin eine gute Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen. Dieses Teil wird jetzt nicht diesen riesigen Unterschied gemacht haben, dass man sagt, okay, wir müssen das riskieren, selbst wenn wir dafür am Ende disqualifiziert werden. Insofern glaube ich, man ist sich da bei Ducati relativ sicher, dass man die Regeln korrekt interpretiert hat. Ich persönlich glaube tatsächlich auch, dass das Ergebnis, so wie es jetzt ist, auch bestehen bleiben wird, also dass man diesen Protest erneut abweisen wird. Trotzdem ist es natürlich eine relativ spannende Geschichte, weil es halt tatsächlich, wie Gerald gesagt hat, ja nicht nur um dieses eine kleine Teil geht, sondern das wird natürlich dann weitere Wellen schlagen. Also man hat sowieso versucht ja, diese Aerodynamikentwicklung dieses Jahr ein bisschen einzubremsen. Es gibt jetzt strengere Vorschriften, was diese Winglets angeht. Und wenn man natürlich jetzt wieder sozusagen ein neues Feld aufmacht an einer anderen Stelle des Motorrads und dann geht das Ganze da wieder von vorne los. Das ist natürlich nicht im Interesse der Hersteller, gerade im Interesse der Hersteller, die eben ein bisschen weniger Geld haben. Da ist Aprilia beispielsweise zu nennen, das weiß man ja, dass die generell ein bisschen weniger in dieses MotoGP-Projekt investieren. Das heißt, die haben gar kein Interesse dran, dass man jetzt hier nochmal ein neues Fenster aufmacht für weitere Entwicklung. Wie gesagt, ich glaube, das Ergebnis wird so stehen bleiben. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass man tatsächlich bei den Regeln dann in Zukunft nochmal nachbessern wird auf Seiten der FIM und vielleicht dieses Schlupfloch, was es ja zu sein scheint, dann eben für die Zukunft auch schließen wird. Weil, ja, also ich glaube eben, dass man ansonsten Probleme bekommen könnte, wenn man eben jetzt diese Aerodynamikentwicklung in anderen Bereichen des Motorrads auch noch, noch weiter treibt als ohnehin schon. Wir müssen abwarten, wie das Ganze ausgeht. Ist auf jeden Fall eine politisch auch sehr interessante Geschichte. Das werden wir natürlich auf motorsporttotal.com dann auch in den kommenden Wochen und Monaten, falls es sich so lange hinziehen sollte, auf jeden Fall noch ganz genau verfolgen.
Könnte es denn sein, dass wenn die FIM jetzt sagt, nee, das ist alles mit rechten Dingen zugegangen, dass dann auch alle anderen Hersteller dann dieses Teil dann an die Hinterradschwinge mit dran basteln und bauen? Oder wie ist da ein Riegel vorgeschoben, Gerald?
Ja, also wenn das die FIM sagt, das ist okay, das Rennergebnis so und im Reglement jetzt nichts geändert wird, wie Ruhm angesprochen, dass eben dieses Schlupfloch unter Anführungszeichen nicht geschlossen wird, dann werden sich natürlich die anderen Hersteller auch das anschauen und wahrscheinlich kopieren. Ja? Also ich meine, interessant ist ja an der Sache auch, Ducati hat das eben beim Test schon gezeigt gehabt und alle haben sich das angeschaut. Man hat auch bei uns die Fotos gesehen auf der Webseite, die Detailaufnahmen. Und die Teams sind ja immer in engem Kontakt mit Danny Aldridge, dem Technikdirektor von der Dorner und der FIM, der die ganzen Geschichten überwacht, ja, und auch die Aerodynamik, die Flügel und alles, dass alles korrekt ist. Und wenn was nicht ganz okay ist, stehen sie im Dialog und dann wird eben was geändert, damit alle regelkonform eben zum ersten Rennen kommen. Und der hat das alles abgesegnet, das war alles okay. Ja, darum wehen sich auch Ducati im Recht und sagt, wir haben das abgeklärt bekommen, ja, und es ist okay. Die anderen Hersteller sehen es halt nicht so, aber es geht eben hier eher, wie gesagt, um das Prinzip an sich, ja. Werden wir sehen, wie sich es weiterentwickelt, ja.
Dein Eindruck, wird dem Protest stattgegeben oder wird er abgeschmettert?
Ich glaube, dass das Rennergebnis wird so stehen bleiben, ja. Also ich glaube nicht, dass das hier sich was ändern wird.
Und was noch ganz wichtig dazu ist, zu der Frage, die du auch gerade gestellt hast, ob die anderen Teams das dann kopieren werden, die Antwort ist relativ leicht, weil wenn man sich das mal anschaut in der MotoGP-Geschichte oder generell auch im Motorsport, wenn wir jetzt zum Beispiel auch die Formel 1 mal mit ranziehen, sobald irgendein Team irgendwas findet, was gut funktioniert, dann kopieren es alle anderen. Also da müssen wir in der MotoGP auch gar nicht so weit zurückschauen. Vor ein paar Jahren ist kein einziger Hersteller mit Winglets gefahren. Dann hat Ducati damit angefangen und heutzutage fahren alle Hersteller mit Winglets. Also das ist eben genau die Gefahr. Und natürlich, wenn du dann wieder was Neues produzieren musst, kostet das halt auch wieder Geld. Und das ist eben so diese Spirale, die man da auf Seiten der anderen Hersteller so ein bisschen befürchtet. Aber natürlich, bevor die jetzt anfangen, Geld da reinzustecken und irgendwas zu entwickeln, was dann im Endeffekt aber vielleicht gar nicht legal ist, da macht es natürlich aus Sicht der Hersteller absolut Sinn, ist der einzig logische Schritt, dass man eben erstmal diesen Protest einlegt, um dann sozusagen selber schwarz auf weiß zu bekommen, dass das Ding legal ist. Und wenn es eben so ist, dann wird man da mit Sicherheit auch selbst in diesem Bereich zumindest mal anfangen zu entwickeln und zu forschen.
Ja, und dem hinzuzufügen ist vielleicht noch, dass eben der Protest erst nach dem Rennen möglich war. Also vorher konnten die anderen gar nicht protestieren. Sie haben Ducati gesagt, dass sie protestieren werden, wenn sie damit das Rennen fahren. Und sie haben es eben gemacht, ja, weil es gab hier auch widersprüchliche Meldungen, warum man nicht schon nach den Testfahrten protestiert hat, aber das ist erst wirklich offiziell nach dem Rennen erlaubt. Und deswegen ist diese Geschichte eben nach dem Rennen jetzt so groß geworden, die Diskussionen, und nicht schon im Vorfeld geklärt worden.
Wir werden es in den nächsten Wochen natürlich beobachten und wie Ruben gesagt hat, auf motorsporttotal.com werdet ihr darüber sicherlich sofort informiert werden, wenn es eine Entscheidung von der FIM gibt. Auf jeden Fall können wir jetzt erstmal sagen, dass Andrea Dovizioso dieses Rennen gewonnen hat.
Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Es gab allerdings auch noch ein paar andere Geschichten neben Andrea Dovizioso, der Ducati, und dann Marc Marquez, die wir hier besprechen müssen. Denn auf Platz 3 ist jemand gekommen, der im letzten Jahr in den letzten Rennen gar nicht mehr mitfahren konnte, weil er verletzt war. Cal Crutchlow, der hat sich auf der Honda auf Platz 3 vorgefahren und war hinterher sehr zufrieden damit. Ruben, Cal Crutchlow war am Ende des letzten Jahres verletzt, war nicht mehr auf seiner Maschine drauf. So richtig viel ärgern kann er sich doch eigentlich nicht über sein Ergebnis, oder? Er ist nur 3 Zehntel zurück gewesen hinter Andrea Dovizioso, ist auf Platz 3 auf dem Podium gewesen. Es müsste eigentlich alles eitel Sonnenschein sein bei Cal Crutchlow.
Mit Sicherheit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der so weit vorne auftauchen würde, hätte ich persönlich nicht vermutet, ganz einfach wegen dieser Verletzung. Also ich meine, wir haben viel über Verletzungen gesprochen im Vorfeld, Marquez, Lorenzo, die ja auch angeschlagen waren, da haben wir Crutchlow tatsächlich immer so ein bisschen vergessen, wobei der ja eigentlich tatsächlich die schlimmste Verletzung von allen hatte. Also klar, Marquez hatte seine Schulter-OP, Lorenzo hatte eben sein linkes Handgelenk verletzt. Bei Crutchlow war es ja so, der hatte letztes Jahr diesen Horrorsturz im Herbst auf Phillip Island, in dem er sich sein Sprunggelenk wirklich ich weiß nicht in wie viele Teile, aber er hat sich wirklich komplett zertrümmert. Also das Ding war, das war so kaputt, das kann man sich, glaube ich, als normaler Mensch gar nicht vorstellen. Hat dann ja auch in diesem Jahr den ersten Test wieder verpasst. Und dass der sich dann wirklich am Rennwochenende zurück auf seine Maschine setzt und so eine Leistung abliefert, das ist wirklich mehr als beachtlich. Also davor ziehe ich auf jeden Fall den Hut.
Cale Crutchlow am Ende, wie gesagt, auf Platz 3. Was sagt das über den Rest der Saison jetzt? Beziehungsweise, was gibt das für einen Anlass auf Hoffnung für Cale Crutchlow in den nächsten Rennen hier dann auch mit vorne dabei zu sein, Gerald? Oder müssen wir das Rennen, wie wir in der Vorschau schon besprochen haben, vielleicht auch so ein bisschen ja abseits der anderen Rennen sehen, weil es halt so eine unique Strecke ist dann auch?
Ja, insgesamt, wir haben jetzt zwei Honda-Fahrer auf dem Podest gehabt und wir haben im Laufe der Wintertestfahrten immer von zumindest Marquez und Crutchlow gehört, dass ja, es ist noch nicht ganz perfekt. Ja, das Crutchlow hat gesagt, vielleicht gehen wir in die falsche Richtung. Wir haben nicht mehr ein gutes Gefühl für den Vorderreifen. In der Bremszone haben wir eine Stärke verloren. Also das klang alles nicht sehr zuversichtlich. Ja, und auch Marquez hatte Zweifel vom ersten Rennen. Ja, Honda muss noch arbeiten und so weiter. Und jetzt stehen sie hier wenige Hundertstelsekunden hinter Dovizioso zu zweit auf dem Podest. Ja. Also ich glaube schon, dass dann Honda für die restliche Saison sehr, sehr stark aufgestellt wird. Und irgendwann wird auch ein Jorge Lorenzo da dazukommen, vielleicht im Sommer irgendwann. Also Honda wird da sicher eine ganz, ganz starke Saison haben werden. Ja. Und Dovizioso ist vielleicht der Einzelkämpfer, der hier versucht, die Honda-Erfolgsserie zu brechen.
Wo du Jorge Lorenzo gerade erwähnt hast, er ist am Ende auf Platz 13 eingefahren, ist ganz lange ist er auf Platz 17, 18 gewesen und konnte sich dann erst in den letzten Runden dann so ein bisschen vorfahren. Ruben, gibt es Grund zur Besorgnis oder ist es dann wirklich das Zeichen, er war dann auch verletzt, er ist noch nicht in Form, er ist noch nicht mit dieser Maschine zu 100% vertraut, mit dieser neuen. Wie viel Grund zur Sorge gibt es für Honda hier und dann im Speziellen dann auch für Jorge Lorenzo?
Ich glaube tatsächlich nicht so viel Grund zur Sorge, weil Lorenzo war ohnehin ja schon angeschlagen in das Wochenende gegangen, dann ist er gleich zweimal noch gestürzt. Insofern mit Sicherheit für ihn kein repräsentatives Ergebnis. Als er tatsächlich, also bevor er gestürzt ist an diesem Wochenende, war er tatsächlich auch relativ schnell unterwegs. Von daher glaube ich, dass das wirklich, also dieser 13. Platz jetzt so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass der im Rennen einfach Schmerzen hatte und nicht fit war. Ich bin da ganz bei Gerald. Also spätestens im Sommer, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, wird er auf jeden Fall auch vorne mitmischen, weil ich glaube tatsächlich, dass die Honda ihm eigentlich relativ gut entgegenkommt. Ein bisschen Feinschliff braucht das Ganze natürlich noch, das ist klar. Aber war jetzt eigentlich tatsächlich, ich meine, das hört sich komisch an mit so einem 13. Platz, aber es war eigentlich gar kein so schlechter Einstand, weil er war, wie gesagt, schnell. Er hatte ein bisschen Pech dann, dass er eben nochmal relativ heftig auch gestürzt ist einmal. Aber das Wichtigste ist für ihn, glaube ich, einfach, dass er sich grundsätzlich mal wohlfühlt auf dem Motorrad, was ja bei der Ducati am Anfang überhaupt nicht der Fall war. Von daher ist seine Ausgangslage jetzt bei Honda eine ganz andere und der wird auf jeden Fall seinen Weg machen. Und wenn ich mein Geld drauf setzen müsste, würde ich fast sagen, sofern er sich nicht noch mal schwerer verletzt, wird er in diesem Jahr auch mindestens ein Rennen gewinnen.
Und Repsol Honda hat allerdings auch die Geduld mit ihm.
Ja, also das, ich glaube, da muss man sich gar keine Sorgen machen, weil früher oder später bekommt Lorenzo das sowieso hin. Das hat man auch bei Ducati gesehen. Das war, natürlich hat er bei Ducati im Endeffekt seine eigentlichen Ziele nicht erreicht. Er wollte ja ursprünglich mit denen Weltmeister werden. Wir wissen alle, dass das nicht geklappt hat. Aber er hat zumindest mit Ducati Rennen gewonnen und er hat dann eben auch das Ganze, glaube ich, für sich so ein bisschen genutzt, um zu zeigen, hey, selbst wenn ich auf dem Motorrad sitze, was mir eigentlich überhaupt nicht liegt, ich kann mir das so hinbiegen, dass ich damit trotzdem Rennen gewinnen kann. Und wie gesagt, bei Honda hat er jetzt sogar eine bessere Ausgangslage als bei Ducati, weil das Motorrad liegt ihm von Anfang an deutlich besser. Und ich glaube auch, dass man da bei Honda relativ entspannt ist.
Also, Jorge Lorenzo auf Platz 13, Marc Marquez auf Platz 2. In der Vorschau hattet ihr beide gesagt, dass Alex Rins eventuell aufs Treppchen kommen könnte und dass ihr gesagt habt, Mensch, Suzuki sieht gut aus und hat auch einen Test schon richtig abgeliefert. Und während das Rennen sah es tatsächlich zwischendurch so aus, als könnte Alex Rins hier dann aufs Podium vorfahren. Und ich dachte während des Rennens, Mensch, die beiden Teufelskerle, motorsporttotal.com, die haben richtig Ahnung. Am Ende wurde es nur Platz 4 für Alex Rins und trotzdem kein Grund zur Enttäuschung, oder Gerald?
Ja, er war im ersten Moment enttäuscht natürlich, weil er hat sich natürlich ausgerechnet, dass er aufs Podium kommt und so knapp nicht geschafft hat. Aber ich meine, wie du gesagt hast, er hat da richtig kräftig mitgemischt, ist in den ersten Runden hier von einem nicht so guten Startplatz durchgefahren, hat die Leute überholt, hat Marquez angegriffen, hat Dovizioso angegriffen, hat geführt, ja, nur auf der Geraden ist die Suzuki einfach noch zu langsam. Also da hat Ducati nach wie vor einen super Motor und Honda hat definitiv Fortschritte gemacht. Die sind auf der Geraden schneller geworden und quasi zu Ducati aufgeschlossen beim Top Speed. Und Suzuki, da fehlt noch die Power einfach auf der Geraden. Das hat man hier einfach eindeutig gesehen. Auf der anderen Seite hat man aber auch gesehen, dass er im kurvigen Teil einfach extrem gut ist. Ja, der Kurvenspeed ist irre. Ja, also da haben auch Dovizioso und Marquez gesagt, das ist echt Wahnsinn, was der für einen Kurvenspeed fahren kann. Also das ist das, was Ducati jetzt und Honda jetzt zum Beispiel nicht so gut können. Und Yamaha auch die alte Stärke auch etwas verloren hat. Also da ist Suzuki extrem gut aufgestellt und es wird Strecken geben im Kalender, wo der Topspeed nicht so extrem wichtig ist, wo man vielleicht nicht aus einer Spitzkehre quasi auf die Stadtzielgerade fährt, auf eine lange Gerade, wo man eben den Speed mitnehmen kann. Und dann, wenn es eine flüssige Strecke ist, ja, dann wird Rins ganz, ganz stark sein. Und ich gehe davon aus, dass er hier in diesem Jahr auch ein paar Rennen gewinnen wird, ja, auf Strecken, die der Suzuki auch entgegenkommen.
Welche Strecken könnten das sein?
Das erste würde ich mal sagen, Jerez zum Beispiel. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass er wirklich um den Sieg kämpfen kann.
Mhm. Alex Rins, also eigentlich mit einer starken Leistung. Er selber war so ein bisschen enttäuscht auf Platz 4. Die Sorgenkinder des letzten Jahres, das waren die Yamahas. Jetzt ist Valentino Rossi auf Platz 5 eingefahren und Maverick Viñales auf Platz 7. Ruben, wie lautet das Fazit aus Yamaha-Sicht für dieses Wochenende?
ja, ich muss ja ehrlicherweise sagen, tatsächlich der Podiumstipp mit Alex Rins, der kam ja ursprünglich von Gerald. Ich hatte mich ja so ein bisschen blenden lassen und hatte tatsächlich Maverick Viñales auf 3 getippt. Blenden lassen deshalb, weil ich da ein bisschen zu sehr an das geglaubt habe, was er nach den Testfahrten erzählt hat, weil da hieß es ja immer, ja, wir haben uns verbessert und Steigerung hier, Steigerung da, sieht richtig gut aus, hat Bestzeit gefahren beim Test. Vielleicht hätte ich da ein bisschen besser auf mein inneres Gefühl hören sollen. Ich habe das ja auch hier in der Vorschau schon mal angesprochen, Thema Yamaha. Da habe ich ja auch schon gesagt, wartet lieber mal so ein bisschen ab, wie es dann wirklich im Rennen läuft. Weil bei den Testfahrten, wenn jeder seine eigene Runde fahren kann, seine eigene Pace fahren kann, dann hatten die auch 2018 schon nicht die ganz großen Probleme. Die großen Schwierigkeiten hatten die halt im Rennen jedes Mal am Sonntag. Und im Endeffekt ist wieder genau das Gleiche passiert, was wir auch schon 2018 gesehen haben. Wir hatten einen Maverick Viñales, der im Qualifying super schnell war. Und dann im Rennen geht plötzlich bei ihm nichts mehr zusammen. Also es hat sich im Prinzip in der Hinsicht gar nichts geändert. Und bei Valentino Rossi dann der alte Fuchs, genau das Gegenteil, Qualifying langsam, bekommt dafür im Rennen aber zumindest nochmal halbwegs den Dreh, wird am Ende Fünfter. Aber ja, unterm Strich stehen jetzt halt wieder die Positionen 5 und 7. Und auch da, wenn wir uns zurückerinnern, das ist genau das Gleiche, was wir von Yamaha auch 2018 schon gesehen haben. Insofern tatsächlich, diese Einschätzungen nach den Tests gingen ja auch von den Fahrern stark auseinander. Viñales war deutlich zufriedener als Rossi. Da muss man leider festhalten, mit seiner ganzen Erfahrung hat Rossi am Ende wieder recht gehabt. Also der hat gesagt, das ist nicht gut genug, was wir jetzt bisher gemacht haben. Wir sind immer noch zurück. Klar, ich meine, man muss fairerweise sagen, Rossi ist in der Spitzengruppe ja tatsächlich mitgefahren, hatte am Ende dann im Ziel einen Rückstand von 6 Zehnteln. Das ist ja im Prinzip lächerlich. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, das Rennen war halt generell auch eher langsam. Also von daher die Abstände sicherlich jetzt in diesem ersten Lauf nicht so ganz repräsentativ. Ich bin sehr gespannt, wie sich das bei den nächsten Rennen entwickeln wird. Aber tatsächlich vom Gefühl her würde ich sagen, Yamaha zumindest in Relation zu den anderen Werken weiterhin mit dem gleichen Rückstand wie auch 2018. Also da ist nicht wirklich was nach vorne gegangen.
Ist das dein gleicher Eindruck oder hast du den gleichen Eindruck, Gerald?
Ja, total. Weil wenn man den Fahrern genau zuhört, dann klagen sie über die gleichen Probleme wie im vergangenen Jahr. Also Grip am Kurvenausgang, Beschleunigung. Sie sagen zwar im Team mit der Umstrukturierung, da sind jetzt alle motiviert, das funktioniert alles gut, das ist alles super, aber im Endeffekt sind das die gleichen Probleme, die wir seit 1,5 Jahren hören, bald 2 Jahren. Ja. Also da ist jetzt nicht wirklich irgendwie groß was weitergegangen, hat zumindest den Eindruck nach wie vor. Und im Endeffekt ja, sind sie hinter Ducati, Honda und Suzuki die vierte Kraft. Ja, ich meine, es wird von Strecke zu Strecke sich ein bisschen besser und schlechter entwickeln. Das muss man abwarten natürlich. Aber ich glaube nicht, dass das Yamaha hier aus eigener Kraft wirklich um den WM-Titel kämpfen kann. Also es würde mich wundern, ja, wenn jetzt da plötzlich sie siegfähig werden auf jeder Strecke. Ja. Ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändern wird.
Valentino Rossi auf Platz 5 und Maverick Vinales auf Platz 7. Ruben, du darfst jetzt noch über einen Fahrer im Feld sprechen bei dieser MotoGP. Über wen möchtest du noch sprechen und sein Ergebnis?
Wenn ich die freie Auswahl habe, wäre es tatsächlich Fabio Quartararo, weil der mir sehr, sehr gut gefallen hat, zumindest bis zum Rennstart, als er dann seine Maschine abgewürgt hat. Was ich tatsächlich sehr schade finde, weil wir haben gerade über Yamaha gesprochen und ich wäre wirklich sehr, sehr neugierig gewesen, was der auf dieser Yamaha zustande bekommen hätte im Rennen. Musste dann halt aufgrund seines Fauxpas aus der Boxengasse starten, war dann zu Beginn des Rennens tatsächlich der schnellste Mann im Feld, was man halt ein bisschen relativieren muss, weil wir haben drüber gesprochen, an der Spitze haben sich alle zurückgehalten. Der ist halt aus der Box als letzter gestartet und der hat halt gezeigt, welche Zeiten man eigentlich hätte fahren können, weil der ist dann wirklich mit dem Motto da rangegangen, okay, Visier runter, ich habe eh nichts mehr zu verlieren und ist dann, glaube ich, teilweise eine Sekunde schneller als die Spitze gefahren. Aber der hat mir wirklich in den Testfahrten schon relativ gut gefallen. Da habe ich noch gedacht, okay, Tests immer ein bisschen schwierig, warten wir lieber mal ab bis zum ersten Rennen. Aber der hat auch in diesem Rennen eigentlich wieder abgeliefert. Wie gesagt, das Einzige, was nicht gepasst hat, war sein Start. Aber auch davon hat er sich am Ende ja noch relativ gut erholt. Also ist aus der Boxengasse losgefahren, hat dann immerhin das Rennen am Ende als 16. beendet. Also wirklich die Punkte trotz dieses Handicaps nur ganz, ganz knapp verpasst. Und auch da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Rennen, ob das eine Eintagsfliege war oder ob der wirklich ja diesen Eindruck, den er da in Katar hinterlassen hat, auch bestätigen kann und dann eben auch entsprechend dann zum ersten Mal auch im Rennen in das entsprechende Ergebnis umsetzen kann.
Gerald, du hast jetzt auch noch einen Namen, über den du sprechen darfst aus diesem Rennen.
Ich würde mich für Joan Mir entscheiden, weil er ist Rookie, er ist 21 ist er jetzt, glaube ich, schon. Ziemlich jung auch, neu, sehr schnell in die MotoGP gekommen, gleich im Suzuki-Werksteam. Und da haben auch manche gesagt, ähnlich wie bei Quartararo, ist das nicht zu früh, ja. Aber Quartararo war das Wochenende echt super unterwegs und Joan Mir genauso. Also der ist da in der Spitzengruppe mitgefahren, hat da gegen einen Rossi gekämpft, der gegen Petrucci gekämpft und sich wirklich toll in Szene gesetzt, ist Achter geworden unterm Strich. Also ich glaube, dass da wir wirklich ein super Talent haben, das sich echt toll entwickeln kann. Also ich bin wirklich gespannt, wie seine weitere Saison und seine weitere Entwicklung läuft, weil ich glaube schon, dass man von ihm hier die eine oder andere Überraschung sehen kann und wer weiß, ja, wenn es eine Strecke gibt, die ihm Suzuki super entgegenkommt, steht er vielleicht mit Rins auch gemeinsam auf dem Podest, ja, kann ich mir durchaus vorstellen.
Wir haben jetzt noch 3 Wochen bis zum nächsten Rennen in Argentinien. Was können die Teams dann jetzt noch machen, Ruben?
Tatsächlich in so kurzer Zeit wird man jetzt nicht mehr so viel machen können. Also große Entwicklungen für Argentinien wird es jetzt nicht geben. Die Reise nach Argentinien ist ja ohnehin immer so eine Geschichte für sich. Ich bin ganz froh, dass ich das dieses Jahr nicht mitmachen muss, nachdem das letztes Jahr schon eine relativ lange Odyssee war. Insofern sind diese 3 Wochen auch, nicht ganz repräsentativ. Also im Prinzip sind es eigentlich nur noch 2 Wochen, bevor man dann schon wieder losfliegt. Man muss sich da ja auch ein bisschen akklimatisieren. Hört sich jetzt nach relativ viel Zeit an, ist aber wirklich relativ wenig Zeit eigentlich. Also ich glaube, bis wir wirklich mal wieder große Fortschritte oder anders gesagt, bis wir auch große Entwicklungen nochmal an den Motorrädern sehen, wird es tatsächlich dauern. Das wird es erst geben, sobald wir dann wieder in Europa angekommen sind. Also ab Mai, würde ich sagen, werden wir dann da vielleicht was sehen. Die Überseerennen wird man jetzt mit dem bestreiten, was man eben hat.
Argentinien dann am 31.03. um 20 Uhr.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Nicht nur die MotoGP ist gefahren, sondern auch die Moto2 und Moto3 natürlich. Die Moto2 hat am Ende dann drei Fahrer gesehen, die wir letztes Jahr auch schon gesehen haben, auch in vorderen Plätzen, in verschiedenen Klassen dann am Ende aber. Am Ende hat nämlich das Moto2-Rennen Lorenzo Baldassare gewonnen, vor Tom Lüthi und Marcel Schrötter, der hier aufs Podium gefahren ist. Gerald, wie ist das Rennen verlaufen? Und es ist am Ende genauso eng verlaufen wie der MotoGP.
Ja, du sprichst es an. Es war wieder extrem spannend bis zum Schluss. Super Rennen aus deutschsprachiger Sicht. Ja, Marcel ist gut gefahren, war die ganze Zeit in der Spitzengruppe, hat am Samstag zum ersten Mal seine Pole Position überhaupt erobert. Und da haben wir natürlich alle gehofft, vielleicht klappt es mit seinem ersten Sieg und so. Aber es hat dann nicht gereicht. Platz 3 ist trotzdem ein super Einstand. Und Tom Lüthi, der alte Fuchs, ja, der letztes Jahr in der MotoGP so untergegangen ist und keinen WM-Punkt geholt hat, hat sich ja echt wieder eindrucksvoll zurückgemeldet, weil wir hatten oft schon gesehen, wenn Leute von der MotoGP wieder in die Moto2 absteigen mussten, dass die dann echt Probleme hatten und irgendwo auf Platz 15 herumgefahren sind. Aber nein, Lüthi echt stark. Ja. In den Trainings war er vielleicht noch nicht ganz vorne, aber eben mit seiner ganzen Erfahrung hat er sich einfach perfekt für das Rennen vorbereitet. Ist immer schneller geworden, hat Gegner um Gegner überholt, hat dann auch Marcel stehen lassen. Ja, ich glaube, das hat ihn ziemlich geärgert unter dem Helm, ja, den Marcel, dass ihn da der Teamkollege den Schneider abkauft im ersten gemeinsamen Rennen gleich. Und ja, er hat dann Baldassare noch eingeholt, Druck gemacht und ganz, ganz, ganz knapp ist es nicht ausgegangen, dass er gewinnt. Ja, super für Baldassare natürlich, ja, im Pons-Team, dass er hier das erste Rennen der Triumph-Ära gewonnen hat. Ja. Und eben, wie gesagt, Intec GP, Zweiter mit Lüthi, Dritter Schrötter, echt stark. Also sie haben sich hier wirklich zu einem Top-Team entwickelt und ja, das wird noch eine tolle Saison von beiden werden. Da werden wir sicher noch einige Podestplätze und auch den einen oder anderen Sieg sehen von beiden, bin ich mir ziemlich sicher.
Tom Lüthi auf Platz 2, Ruben, hat er sich geäußert, wie zufrieden er war mit diesem Wochenende? Ich meine, letztes Jahr, das hat Gerald gerade gesagt, er ist hinterhergefahren in der MotoGP. Das muss ja gut tun, auch wenn man in der Klasse drunter fährt, dass man endlich wieder um Siege mitfahren kann.
Ja, absolut. Er hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass er nicht ganz glücklich ist, weil klar, wenn du um 26.000stel Zweiter wirst, dann hättest du das Ding natürlich auch gerne gewonnen. Er war vor allem mit seinem Qualifying nicht ganz zufrieden, hatte nicht ganz so eine gute Ausgangsposition, hat es dann im Rennen wirklich klasse gemacht, hat sich Stück für Stück nach vorne gearbeitet. Dann eben, wie Gerald sagte, auch Marcel Schrötter noch hinter sich gelassen. Aber trotzdem auch von Marcel eine richtig klasse Leistung, weil er hat es wirklich in diesem Jahr geschafft, von Anfang an vorne dran zu bleiben. Das war ja immer das Problem, was er 2018 hatte. Da ist er häufig auch aus der ersten oder zweiten Reihe losgefahren, hat dann aber einfach in der Anfangsphase zu viel Zeit verloren. Das ist ihm diesmal nicht passiert. Er hat wirklich gebissen, ist dran geblieben an Baldassare und insofern auch von ihm eine richtig klasse Leistung. Enttäuscht, muss ich sagen, war ich von Brad Binder oder insgesamt eigentlich von KTM, weil bei denen ging irgendwie gar nichts zusammen. Brad Binder als 12. am Ende bester KTM-Pilot. Ich habe ja Brad Binder in der Moto2 tatsächlich in diesem Jahr als Weltmeister getippt. Bin ich mir tatsächlich jetzt nach dem ersten Rennen nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee war. Muss nicht repräsentativ sein, aber wir hatten jetzt auf den ersten 10 Plätzen komplett alles voll mit Carlex-Bikes. Und wie gesagt, bei KTM ging relativ wenig. Ich hoffe einfach mal, dass das kein Trend ist, der sich jetzt auch in den nächsten Rennen bestätigen wird, dass KTM vielleicht diesen Sprung auf die Triumph-Motoren nicht ganz so gut hinbekommen hat. Aber das in Katar, muss man ganz klar sagen, das war für KTM in der Moto2 nix.
Fabio de Gianantonio ist der Erste auf der Speed-Up, der außerhalb der Carlex-Ränge war. Die ersten 10 Plätze, du hast es gesagt, Ruhm, waren durch Carlex besetzt. Brad Binder auf Platz 12. Und wo wir gerade bei der KTM sind, dann können wir auch noch über Lukas Tulowitsch und Philipp Oettel sprechen, weil auf Platz 21 und 23 sind sie sehr klar an den Punkten vorbeigefahren. Gerald, war das abzusehen oder ist das auch für dich überraschend, dass sie doch sehr weit hinter der Musik hergefahren sind?
Ja, das war leider abzusehen. Ja, also es war schon bei den Testfahrten so, dass sie meistens im hinteren Teil des Feldes waren, beide. Tulovic hat zwar jetzt schon Rennen in der Moto2 bestritten im vergangenen Jahr, wie er bei Kiefer eingesprungen ist für einen verletzten Agata, aber im Prinzip ist er auch ein Rookie. Ja, und das Kiefer-Team, wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, dass wir mit der Umstellung auf den Triumph-Motor und mit der Elektronik von Magneti Marelli im Prinzip ein ganz neues Motorrad haben, was auch für die Techniker neu ist zum Abstimmen, vor allem die Elektronikgeschichten. Und Kiefer ist auch ein kleines Team. Also da ist auch die Frage, wie schwer haben sie sich noch getan, was können sie noch machen. Also man hört zwar immer, sie sind zufrieden mit der Arbeit, sie machen Fortschritte, es ist gut, Tulovic ist super im Team integriert, aber auf der Strecke sind sie einfach noch insgesamt einfach zu langsam. Ja. Ich wünsche ihnen natürlich, dass es irgendwann besser wird, aber ich weiß es nicht, ja, wie lange das dauern wird oder ob es irgendwann mal klappt, dass Tulovic wirklich Richtung Top 10 fährt. Schwierig ist auch Oettl, ja, und auch sein Teamkollege Marco Bezzecchi, also beide. Beide sind ja aus der Moto3 aufgestiegen und auch da ist es für das Tech3-Team ist KTM ein neues Motorrad. Die vergangenen, seit 2010 haben sie mit einem eigenen Chassis gearbeitet, das sie in- und auswendig kannten. Jetzt müssen sie auch die Ingenieure und Mechaniker alles neu lernen, dazu die zwei Rookies. Und wir dürfen auch, wie gesagt, nicht vergessen, eben durch die Umstellung auf den Triumph-Motor ist die Moto2 näher an die MotoGP herangerückt und weiter von der Moto3 weg. Das heißt, Rookies haben es generell bisschen schwieriger als vielleicht in den vergangenen Jahren. Ja, also auch Jorge Martin, der Moto3-Weltmeister, 15er. Ja, Fabio Di Gianantonio war eigentlich der beste Rookie als 11er. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass da Rookies kommen und gleich vorne mitfahren und alles zerreißen. Zumindest ist es jetzt noch eben der Fall. Und neben Oettl hat eben auch Bezzecchi Schwierigkeiten gehabt. Bezzecchi ist dann auch gleich gestürzt, ganz am Anfang. Also für den ist das ein Katastrophenwochenende gewesen. Und Oettl war einfach viel zu langsam. Ja, das ist einfach die schonungslose Wahrheit. Ja. Er muss arbeiten. Also da kommt sicher die meiste Zeit sicher noch vom Fahrer. Ja.
Wird das also insgesamt eine Saison Work in Progress in der Moto2 jetzt mit den neuen Motoren, mit der ganzen Umstellung, dass alle dann auch so ein bisschen dran arbeiten müssen, oder?
Ja, definitiv. Ja, ich meine, ja, wir haben jetzt hier in Katar haben die Teams vorher testen können. Das heißt, die haben hier schon Setup, Erfahrung und so weiter gehabt. Argentinien wird jetzt natürlich interessant, weil dort konnten sie nicht testen mit den neuen Motorrädern und welche Teams sind da am besten aufgestellt. Also dort könnten wir wieder ein komplett anderes Ergebnis sehen, dass das im Feld ganz anders durchgemischt ist. Wie gesagt, das ist eine komplett neue Ära. Es schaut zwar optisch, haben die Rennen ein bisschen erinnert ans letzte Jahr, aber im Prinzip ist technisch alles neu und da kann sich noch einiges verschieben vom Kräfteverhältnis. Also wie Ruhm zum Beispiel gesagt hat, dass KTM halt hier extrem schlecht war, wie sie in Jerez getestet haben, war eigentlich KTM sehr gut dabei. Ja, also hier hat es beim Test schon nicht funktioniert in Katar und jetzt auch beim Rennen nicht. Wie gesagt, Argentinien, komplettes Neuland mit den neuen Motorrädern, werden wir sehen, kann sich wieder alles verändern. Ja. Also es wird sicher eine abwechslungsreiche Saison werden diesbezüglich.
Was versprichst du dir von den nächsten Wochen, Ruben?
Tatsächlich das, was Gerald auch gesagt hat, nämlich, dass wir möglicherweise jetzt schon in Argentinien und dann auch in Austin danach vielleicht ein komplett anderes Bild sehen werden. Also, naja, was heißt ein komplett anderes Bild? Ich glaube tatsächlich, die drei, die jetzt auf dem Podium standen oder generell eigentlich die Top Ten, das war jetzt kein Zufall in dem Sinne. Also da waren schon größtenteils die Fahrer mit dabei, die man ohnehin auch für den WM-Titel auf dem Zettel haben musste. Wie gesagt, mein persönlicher Top-Favorit eigentlich, Brad Binder, war nicht dabei, aber ansonsten Baldassari hat letztes Jahr schon gezeigt, dass man ihn auf der Rechnung haben muss. Tom Lüthi ist mit seiner ganzen Vorgeschichte natürlich auch ein Selbstläufer. Marcel Schrötter, auch da haben wir gesagt, nachdem jetzt so viele aus der Moto2 in die MotoGP aufgestiegen sind, rückt Marcel Schrötter in der Hackordnung sozusagen automatisch nach oben. Also dann haben wir noch einen Sam Lowes mit dabei auf 6, Alex Marquez auf 7. Das sind wirklich alles Fahrer, die man auch wirklich da vorne erwarten konnte. Wird jetzt interessant sein, ob sich das eben jetzt auch in den kommenden Wochen und in den kommenden Rennen so bestätigt, dass wir tatsächlich jetzt vielleicht schon diese Reihenfolge haben, sprich wirklich die Top-Favoriten, vielleicht Baldassari, Lüthi und alles, was dahinter kommt, ist immer mal gut für einen Rennsieg, aber vielleicht nicht auf die ganz große Distanz. Aber das müssen wir abwarten. Vielleicht ist in Argentinien schon wieder alles anders. Relativ interessant übrigens eine Statistik, die mir dazu gerade noch einfällt. 2017 und 2018 ist derjenige, der in Katar in der Moto2 gewonnen hat, am Ende Weltmeister geworden. Also für Baldassari vielleicht ein gutes Zeichen.
Das werden wir sehen in den nächsten Wochen und in den nächsten Rennen. Lorenzo Baldassari hat auf jeden Fall das Moto2-Rennen gewonnen. Das Moto3-Rennen hat Kaito Toba gewonnen vor Lorenzo Dalla Porta und Aaron Canet. Und auch hier ist es sehr, sehr spannend abgelaufen am Ende. 500stel trennten Toba und Dalla Porta dahinter, dann mit 1700stel Rückstand Aaron Canet. Aaron Canet und Dalla Porta haben wir letztes Jahr schon gesehen. Wo kommt Kaito Toba her, Gerald?
Ja, der ist auch schon jetzt länger in der Moto3 gewesen. Er ist auch im Asia Talent Cup gefahren und er war aber nie wirklich vorne dabei. Er hat jetzt ab und zu mal mitgemischt in diesen großen Kampfgruppen Moto3, die wir immer sehen und jetzt auch in diesem Jahr wieder gesehen haben. Also es war echt wieder Spektakel pur über die komplette Renndistanz. Aber er war nie wirklich jetzt vorne dabei und wirklich ein Siegkandidat. Und er hat es umgesetzt, er hat es geschafft, er ist der erste Japaner, der in der Moto3-Klasse gewonnen hat und der erste Japaner seit 2007, der in der kleinsten Klasse gewonnen hat. Also da kommen jetzt wieder ein paar Japaner, es sind ja mehrere in der Moto3-Klasse unterwegs und ja, coole Geschichte. Ja, jetzt, wie gesagt, das muss er jetzt eben auch bei den nächsten Rennen bestätigen, dass er jetzt wirklich den Schritt gemacht hat und vorne dabei ist. Aber wie man so oft im Motorsport sieht, wenn du es einmal geschafft hast und das Rennen gewinnst, dann platzt der Knoten und du kannst gleich weitere Erfolge feiern. Ja? Also auf jeden Fall wieder ein ziemlich, ziemlich geiles Rennen.
Es war so ein bisschen dann auch das Rennen wie in den letzten Jahren. Alle Fahrer dicht beisammen und am Ende hat sich dann Toba vor Dalla Porta durchgesetzt. Ruben, du hast letztes Jahr die komplette Moto3 dann auch kommentiert für Eurosport. Was ist dir aufgefallen bei diesem Rennen?
Also zunächst mal bei Kaito Toba muss ich auch zugeben, das war einer, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Bin ich jetzt tatsächlich auch sehr gespannt drauf, ob der das über die ganze Saison so durchziehen kann oder ob es bei ihm dann eher so läuft wie zum Beispiel bei einem Philipp Oettl im letzten Jahr, der ja auch ein Rennen gewonnen hat, aber das wirklich so ein kompletter Ausreißer nach oben im Prinzip war. Gerald hat schon recht, der hatte im letzten Jahr gute Ansätze, war vor allem im Qualifying immer mal schnell, hatte aber im Rennen nie wirklich eine Situation, wo er mal ganz vorne mitfahren konnte. Von daher würde mich das schon sehr überraschen, wenn der jetzt dauerhaft in diesem Jahr ganz vorne mit dabei ist. Anders zum Beispiel als bei einem Lorenzo Dalla Porta, den hatte ich vor dem Start der Saison ohnehin auf dem Zettel, nicht nur für Rennsiege, sondern tatsächlich auch als Titelkandidaten, hat er natürlich mit dem zweiten Platz jetzt bestätigt, dahinter Aaron Canet. Bei dem bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, weil der ist auch letztes Jahr in Katar gut gefahren, aber danach kam dann nicht mehr viel. Ansonsten, ja, wir haben natürlich noch Romano Fenati dabei gehabt, der für eine kuriose Situation gesorgt hat, als er eine Verwarnung bekommen hat und das dann aber verwechselt hat mit einer Strafe und sich deswegen um ein paar Plätze hat zurückfallen lassen und damit alle Siegchancen im Prinzip aus der Hand gegeben hat. Also dieses Mal der Bad Boy sozusagen ein bisschen zu vorsichtig gewesen oder zu vorausblickend. Also das war eine ziemlich, ziemlich wilde Aktion, die er da gemacht hat. Ja, ansonsten hätte der mit Sicherheit auch ganz vorne noch mitkämpfen können. Ansonsten war es halt ein typisches Moto3-Rennen. Also wir haben die ersten 11 Fahrer am Ende innerhalb von einer Sekunde. Moto3 ist tatsächlich aber natürlich so, da ist jedes Rennen anders. Also in Argentinien jetzt kann es schon wieder komplett anders aussehen. Von daher Moto3, das ist ja auch das Schöne, ist tatsächlich unberechenbar. Und ich glaube, bis wir wirklich die Titelkandidaten auch haben, die sich da so langsam rauskristallisieren, müssen wir warten, bis wir dann wirklich auch nach Europa kommen. Also so die ersten 4-5 Rennen. Danach ergibt sich vielleicht in der WM so ein klares Bild, wer wirklich auch diese Konstanz hat, vorne drin mitzufahren und wer vielleicht doch nur mal einen kleinen Ausreißer nach oben hatte, aber sonst wieder so um die Plätze 10-15 bloß mitfährt. Und ja, wenn du Weltmeister werden willst in der kleinsten Klasse, das haben wir ja auch im letzten Jahr gesehen, musst du wirklich konstant eigentlich da vorne um die Top 5 mitfahren. Wer das schaffen wird dieses Jahr, ich bin gespannt.
Wir werden es sehen und wir werden es natürlich hier besprechen in Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM in Kooperation mit motorsporttotal.com. Das waren Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann von eben den Kollegen von motorsporttotal.com. Lauft da vorbei bei der Seite, weil die Seite informiert euch über alles, was mit MotoGP, mit Motorrad zu tun hat. Natürlich auch mit allen anderen Facetten vom Motorsport. Vielen Dank, ihr zwei.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und wir werden dann natürlich auch wieder unter Schräglage unsere Podcasts dann veröffentlichen. Abonniert am besten dann direkt bei euch im iTunes oder im Podcatcher beziehungsweise bei iTunes diesen Podcast. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de.